die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir haben gerade so mutmachende und auch bestärkende Lieder für diese Osterzeit gehört, mitgesungen. Und doch soll es heute um ein ganz anderes Thema gehen, nämlich um die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Zweifeln um? Also dann, wenn wir eben nicht so voller Enthusiasmus die Lieder singen können, die wir zum Teil gerade gesungen haben. Um dieses Thema soll es in der Predigt gehen und die Bibelkundigen unter euch oder diejenigen, die schon mal auf den Abkündigungszettel gespitzt haben, die wissen dann, um welchen Predigttext es geht, aber ich komme gleich dazu. Was meine ich zunächst mal mit Zweifeln? Ich vermute, die meisten von uns kennen in irgendeiner Weise Zweifel. Da ist der eine, der sagt, ja, Jesus fasziniert mich, aber das mit den Wundern, da auf dem See gehen oder alles Mögliche, das geht mir nicht so in den Kopf hinein. Oder vielleicht noch ein bisschen grundsätzlicher, gibt es Gott? Und wenn ja, kann ich von ihm wissen? Muss ich womöglich meinen Verstand ausschalten, um überhaupt glauben zu können? Wie ist das mit den verschiedenen Religionen? Wie mit Schöpfung und Evolution? Also ganz viele intellektuelle Zweifel. Das andere, der sagt, jetzt habe ich so lange gebetet und nichts ist passiert. Womöglich ist das Kind, der Partner oder ein anderer geliebter Mensch sogar gestorben. Kann ich da noch glauben? Ist Gott wirklich so gut, wie es immer heißt, gerade auch in unseren Lobpreisliedern? Hier sind existenzielle Fragen berührt, die dann ein bisschen auch ins Metaphysische gehen können, Stichwort Theodizee-Frage. Ist es schlimm, so zu denken, zu zweifeln? Ich persönlich sage jetzt einfach mal, das müsst ihr aber prüfen, nein, Zweifel ist grundsätzlich nicht schlimm. Und ich würde sogar weitergehen, im Gegenteil, wer nie in seinem Leben gezweifelt hat, der glaubt auch nicht. Wer nie in seinem Leben gezweifelt hat, der glaubt auch nicht. Der kann vielleicht auswendig gelernte Sätze aufsagen, aber den hat der Glaube noch nicht richtig erreicht, weder im Kopf noch im Herzen. Die Bibel zeigt uns dagegen Menschen, die glauben und zweifeln, die mit Gott ringen, die Gott anklagen und dann doch wieder all ihr Vertrauen auf ihn werfen. So wie Thomas, der manchmal der ungläubige Thomas genannt wird, obwohl er besser der zweifelnde Thomas genannt werden sollte. Ich lese den Predigtext aus dem 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Er ist auch auf unserem Abkündigungsblatt abgedruckt. Da heißt es, am Abend des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Shalom, Friede sei mit euch. Kurzer Hinweis, das ist der Ostersonntagabend. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Shalom, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen, das ist heute, nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Shalom, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, Reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Herr, danke für dieses Wort. Und ich bitte dich heute Morgen ganz besonders, dass du für jeden Einzelnen von uns ein Wort hast, das wir als dein Wort identifizieren. Im Predigttext, in der Predigt oder in einem Lobpreislied, egal wo, dass wir von dir angesprochen sind. Durch deinen Heiligen Geist. Amen. Nun, welchen Zweifel erleben wir in dieser Geschichte? Erstens, klar, da ist der Thomas. Er sagt: Sorry, ich habe gesehen, wie Jesus gestorben ist, wie er begraben wurde. Und Jesus war für mich nicht nur irgendjemand, irgendein guter Freund. Mit Jesus sind all meine Hoffnungen dahingefahren. Und ihr wollt mir erzählen, dass er lebt? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich würde ja gerne glauben, aber ich will mich nicht irgendeiner Illusion dahingeben. Zweitens, im Grunde haben auch die anderen Jünger gezweifelt. Sie hatten doch an diesem Sonntagmorgen von der Auferstehung erfahren, also davon, dass Jesus die Macht hat über den Tod. Doch sie sind weiter ängstlich und schließen sich ein. Später bei der Himmelfahrt lesen wir in Matthäus 28, und da sie ihn, Jesus, sahen, fielen sie nieder, etliche aber zweifelten. Also Thomas ist mit seinen Zweifeln wahrlich nicht allein. Und drittens, da sind wir, die wir diese Geschichte lesen oder hören. So etwas Verrücktes, dass der auferstandene Jesus einerseits die Wundmale an sich trägt und andererseits durch eine verschlossene Tür kommt. Ich weiß, dass es Theologen gibt, die sagen, das muss man im übertragenen Sinn sehen. Jesus kommt zu unseren verschlossenen Herzen. Und ich glaube, das stimmt auch. Das ist richtig. Aber wir dürfen den Text nicht glatt bügeln, nicht einfach das rausnehmen, was über unser Verstehen hinausgeht. Hier zeigt sich, Auferstehung ist nicht einfach die Rückabwicklung des Todes, so das Zurückbeamen in die Zeit vor der Kreuzigung, sondern es ist eine neue Wirklichkeit, die auch schon auf unsere Auferstehung deutet, leiblich, aber in einer ganz anderen Substanz als heute. Wer versucht, das glatt zu bügeln, der ist dann auch schnell bei dem Gedanken, Jesus sei ja gar nicht leibhaftig vom Tod erstanden, sondern er lebe einfach nur weiter in den Gedanken und im Leben seiner Jünger. Und das ist wieder auch nicht ganz falsch. Natürlich soll Jesus in unserem Leben weiterwirken, aber es ist eben verkürzt und kann uns vom Zentrum des Glaubens wegführen. Was ist das Zentrum des Glaubens? Nun, wenn man Menschen in der Fußgängerzone, egal ob fromme oder nicht ganz so fromme, fragt, was glaubt ihr, was sagen dann die Menschen, was ist so das Zentrum des christlichen Glaubens? Ihr seid dran. Also sehr mutig, manche sagen Jesus. Ich bin mal gespannt, ob das in der Fußgängerzone zu hören sein wird, aber war egal. Wer sagt noch was? Okay, das, was in der Bibel steht, habt ihr noch so ein paar Ideen? Was sagen Leute, was ist christlich? Was ist der christliche Glaube, das Zentrum des christlichen Glaubens? Kirche, und endlich kommt das Wort Nächstenliebe. Dankeschön. Ja. Ich wette nämlich mit euch, es gibt zwei Sachen, die immer wieder kommen, wenn es um die Mitte des christlichen Glaubens geht. Da ist es einerseits die Nächstenliebe, gut biblisch begründet, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann kommen häufig auch noch christliche Werte. Also eine Ethik, die, wiederum gut biblisch begründet, auf den 10 Geboten beruht. Also wie man sich verhalten soll. Und es ist völlig klar, sowohl die Nächstenliebe als auch die christlichen Werte gehören zum christlichen Glauben. Und trotzdem sage ich euch, auch das bitte ich euch zu prüfen, sie stehen nicht im Zentrum. Deshalb bekennen wir im Glaubensbekenntnis nicht den Gott, der dem Volk Israel die 10 Gebote gegeben hat, oder Jesus, der das Doppelgebot der Liebe betont hat, sondern wir bekennen den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Denn im Zentrum steht das, was eben mit Karfreitag und Ostern verbunden ist, die Vergebung der Sünden. Wir haben Frieden mit Gott. Und deshalb gibt Jesus seinen Jüngern in dieser besonderen Situation, ich sage nochmal Ostersonntagabend, nicht den Auftrag, die Nächstenliebe zu verbreiten oder für christliche Werte zu werben, sondern er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, das ist die Missio Dei, die Sendung Gottes, so sende ich auch euch. Das ist Mission. Gesandt von Gott gebe ich das weiter. Und welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Offenbar ist aus biblischer Sicht das Grundproblem des Menschen. Wir haben Vergebung nötig, weil wir uns selbst nicht aus dem Sumpf der Sünde herausziehen können. Und im Zentrum steht eben nicht mein Handeln, meine guten Werke, meine tollen Werte, sondern Gottes Handeln, um uns aus diesem Sumpf der Sünde zu retten und ewiges Leben zu schenken. Das freilich beißt sich mit dem aufgeklärten humanistischen Denken unserer Zeit, wonach der Mensch doch irgendwie gut ist, sein Leben schon selbst im Griff hat und damit Gott nicht nötig hat. Da ist die Aussage, du bist ein Sünder, ich hatte zu Beginn schon darauf hingewiesen, eine Zumutung. Ebenso wie die Aussage, du hast Vergebung nötig. Hier liegt die Grundlage für einen weiteren Zweifel, einen Zweifel, der anders ist als die bislang von mir genannten Zweifel. Es ist der Zweifel, der sich über Gott stellt. Ich nenne das schlechten Zweifel. Es gibt so etwas wie GZSZ, das heißt nicht gute Zeiten, schlechte Zeiten in diesem Fall in der Predigt, sondern gute Zweifel, schlechte Zweifel, GZSZ. Es gibt gute Zweifel. In dem Sinn, dass ich Fragen, die ich habe, zulasse und sie nicht unterdrücke. Dass ich dann, wenn ich Gott nicht verstehe, dies nicht unterwürfig in mich hineinfresse, sondern Gott anrufe, anflehe, ja vielleicht sogar anschreie, wie in vielen Psalmen. Das ist biblisch. Ich erwarte dann etwas von Gott, so wie von Thomas, so wie der Thomas, der etwas von Gott ja regelrecht handgreiflich erwartet. Doch es gibt eben auch einen schlechten Zweifel. Den Zweifel, der sich im Zweifel, im Misstrauen bequem macht, der die Arme verschränkt, auch gegenüber Gott, ja, der sich zurücklehnt, der Zweifel, der nicht mehr bereit ist, den eigenen Zweifel anzuzweifeln. Das möchte ich euch tatsächlich mitgeben. Wir können gerne über viele Zweifel nachdenken. Aber es gibt auch einen Zweifel, der sich selbst mal anzweifeln muss und sich nicht nur ständig in seinem Misstrauen ergießt. Wer grundsätzlich nicht bereit ist, sich auf Gott einzulassen, der wird auch keine Erfahrungen mit ihm machen. So nüchtern muss ich das sagen. Damit bin ich bei der Frage, die natürlich das Ziel dieser Predigt ist, wie ich mit Zweifeln umgehen kann. Und die Antwort heißt für mich, dieses Wort möchte ich heute mitgeben, im Zweifel vertrauen. Im Zweifel vertrauen. Vielleicht hört ihr schon, dass das so ein bisschen doppeldeutig ist. Einmal heißt das, im Zweifel, also trotz aller berechtigten Fragen und Zweifel, gibt das Vertrauen nicht auf. Und es heißt zugleich, vielleicht so im Sinn von im Zweifel für den Angeklagten, kennt ihr ja, dass ich sage, also wenn ich mich entscheiden muss, wenn es hart auf hart kommt, wenn ich mir wirklich nicht sicher sein kann, dann empfehle ich dir, im Zweifel probier es mit Vertrauen. Es wird dir gut tun. Jetzt mag jemand einwenden, typisch Kirche, ja, wenn man sich nicht sicher sein kann, dann soll man einfach glauben, ja. Nun, ich muss euch ganz nüchtern sagen, das ist kein exklusiv kirchliches Prinzip. Jeder Mensch glaubt, jeder Mensch vertraut. Vertrauen heißt, ganz prinzipiell, ich lasse mich ohne groß nachzudenken auf eine andere Person oder eine Situation ein, obwohl das nicht ohne Risiko ist. Wenn ich mich in ein Flugzeug begebe, dann verlasse ich mich in irgendeiner Weise darauf, dass der Pilot mich gut ans Ziel bringt. Was, wir wissen das, ein bisschen Erfahrung, nicht absolut sicher ist. Wenn wir in dieser Kirche sitzen, gehen wir davon aus, dass das Dach nicht einstürzt. Und das ist, wie wir kürzlich in der Zeitung lesen konnten, auch nicht selbstverständlich. Freilich, das alles jetzt erstmal abzuchecken, zu prüfen, ob der Pilot auch verlässlich ist oder das Dach wirklich sicher und den Statiker zu befragen, das würde unser Leben wahnsinnig kompliziert machen, dass wir in der Regel darauf verzichten. Ich habe mal im Bayerischen Rundfunk eine Sendung über Vertrauen eben gemacht, vor allem ging es da über Vertrauen in der Wirtschaft. Und man muss nüchtern sagen, ohne Vertrauen hätten wir keinen Handel. Wir hätten kein Miteinander. Die Transaktionskosten, so würden Ökonomen sagen, wären ungeheuer hoch, wenn wir ständig versuchen würden zu kontrollieren. Egal, ob es der Gebrauchtwagenverkäufer ist, dem man ja nicht immer so trauen soll, oder auch der große Autokonzern. Wenn ich nur misstraue, brauche ich erst gar nicht anzufangen mit den Geschäften. Und noch deutlicher wird es in Beziehungen. Wenn ich in meinen Zweifeln stecken bleibe, wenn ich aus meinem Misstrauen nicht herauskomme, können menschliche Beziehungen nicht gelingen. Ohne Vertrauen gäbe es zum Beispiel keine Ehe. Niemand kann beweisen, dass der andere, die andere es wirklich ernst meint. Natürlich ist immer wichtig, auch zu prüfen, und prüfe sich, wer ewig bindet oder wie es auch immer heißt. Ja? Auch mal mit Freunden sprechen, passt dieser Mensch zu mir? Ist es eine gute Wahl? Aber wenn ich dann dem Partner ständig misstraue, womöglich noch so einen kleinen Spion irgendwo hinterher setze, ist ja heute mit dem Tracking gar nicht so schwer, passiert genau das, was ich eigentlich verhindern will. Die Liebe wird erschüttert. Die Ehe zerbricht. Wenn ich dem anderen dagegen vertraue, wird das die Liebe stärken, wird das die Ehe stärken. Keine Garantie, aber ich kann mich für Vertrauen entscheiden, was stärkt, oder für Misstrauen, was kaputt macht. Auf den Glauben bezogen heißt es, ich empfehle euch nicht, blind zu glauben, sondern ich empfehle euch so zu glauben, wie Menschen das in der Bibel erfahren haben. Da war ein Nathanael, der nicht glauben konnte, dass aus Nazareth, dieser Stadt im Norden Israels, der Messias kommen würde. Und seine Freunde haben da nicht zu ihm gesagt, doch, du musst es glauben, wir wissen es oder was auch immer. Sie haben einfach nur gesagt, komm und sieh. Mach dir selbst ein Bild. Schau dir Jesus an, lass dich auf das Wagnis der Beziehung mit ihm ein. Da ist Petrus, der in einer kritischen Situation als viele andere Jesus verlassen, sagt, wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Das heißt, wir haben uns auf dich eingelassen, haben dir vertraut und wir haben auf dem Weg mit dir erkannt, zugegeben, da hatte auch der Heilige Geist seine Finger im Spiel, wir haben auf dem Weg erkannt, dass du, Jesus, wirklich der von Gott gesandte Messias bist. Oder denken wir an jenen Mann, der verzweifelt sein krankes Kind zu Jesus bringt und sagt, kannst du aber was, so erbarm dich unser und hilf uns. Worauf Jesus ja zunächst ein bisschen schroff antwortet und sagt, also, wie sprichst du, kannst du was? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Worauf der Vater in seiner ganzen Verzweiflung schreit, also sich nicht abwendet, sondern in der Beziehung zu Jesus bleibt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Manche übersetzen auch, hilf mir, dass ich nicht zweifle. Und dann eben dieser Thomas, der seine Hände in die Wunden legen möchte, um zu glauben. Er möchte Gewissheit, was übrigens, jetzt zitiere ich einen Ausleger, bedeutet, dass alle wohlmeinten Theorien über Ostern, die hier nur subjektive religiöse Erlebnisse der Jünger anerkennen wollen, nichts helfen. Dazu kommt, Thomas ist nicht Zweifler aus Kritiksucht oder Besserwisserei. Er ist Zweifler aus Not und aus heißem Verlangen nach Gewissheit. Und wieder lässt sich Jesus auf den Zweifler ein. so wie auf Nathanael, auf den verzweifelten Vater, so eben jetzt auf Thomas. Er weist ihn nicht zurück. Klar, er sagt, am Ende ist das Vertrauen entscheidend. Und es kommen viele nach dir, Thomas, die mich nicht als den Auferstandenen erleben können, für die gilt, selig, die nicht sehen und doch glauben. In Klammern, das sind wir. Wodurch glaubt Thomas? Dadurch, dass er jetzt die Wunden berühren kann? Davon ist nicht mehr die Rede. Das braucht Thomas nicht mehr. Es reicht, dass Jesus ihn anspricht. Und das hat zur Folge, dieses persönliche Ansprechen, dass er nun neu glauben, neu vertrauen kann und das eben auch öffentlich bekennt, mein Herr und mein Gott. Im Zweifel Vertrauen. Wie gesagt, es gibt zwei Formen des Zweifels. Den schlechten Zweifel, der in der Überheblichkeit, in menschlicher Hybris, in einer Zuschauerposition stehen bleibt. Nun zeig mir mal Gott, hey, was du kannst. Doch wer in dieser überheblichen Zuschauerposition bleibt, der wird Gott nicht erfahren. Dem werden auch die Sünden nicht vergeben. Ein hartes Wort, das wir aber nicht verschweigen dürfen, da es ein Wort Jesu, ein Wort der Heiligen Schrift ist. Wer dagegen bereit ist, sich auf Gott einzulassen, so wie Nathanael, wie der verzweifelte Vater, wie Thomas, der kann die Erfahrung machen, dass sich Gott einem zeigt. Wie gesagt, da hat der Heilige Geist seine Finger im Spiel. Das wird nicht in Form eines Beweises sein, das macht Paulus im Korintherbrief deutlich. Da sagt er, wir haben nicht dieses griechische Denken, wo ich alles nach Logik mache, also wenn A und B, dann folgt daraus und so weiter. Nein, auch nicht das jüdische Denken, das fordert Zeichen. Also wenn wir jetzt ein Wunder erkennen, dann wollen wir glauben. Nein, das sind vielleicht diese intellektuellen und auch existenziellen Zweifel, von denen ich am Anfang sprach. Doch Jesus zeigt seine Gottheit am Kreuz, was nach menschlichen Maßstäben völlig unlogisch ist und eher nach Niederlage als nach Sieg klingt. Allein das aber ist für mich ein Indiz dafür, dass an dieser Geschichte wirklich etwas dran sein könnte. Weshalb ich dir empfehle, im Zweifel vertrauen. Denn nur wer dieses Wagnis eingeht, kann erfahren, ob es sich lohnt. Nur wer anderen Menschen übrigens auch einen Vertrauensvorschuss gibt, kann spannende neue Freundschaften machen, nicht derjenige, der aus Angst vor Enttäuschungen allen mit Misstrauen begegnet. So kann der, der sich auf Jesus einlässt, der ihm glaubt, in allen Zweifeln, ihm vertraut, seine Freundschaft erfahren. Vor allem eben die Vergebung der Sünden und das ewige Leben. Und das kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Es fordert von jedem von uns, und zwar egal, ob du schon lange im Glauben bist oder so ein bisschen von der Seitenlinie aus zuschaust, eine Konsequenz, das Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Und ich lade euch ein, dieses Bekenntnis heute Morgen ganz bewusst zu sprechen und dann gleich auch mit der Lobpreisgruppe zu singen. Nimm im Zweifel all deine Zweifel mit hinein. Jesus, wenn du wirklich die Beziehung zu mir suchst, trotz all meiner Fragen und Zweifel, dann will ich nicht länger draußen stehen bleiben. Dann will ich dieses Angebot der Versöhnung annehmen, das du auch mir am Kreuz gemacht hast. Und dann will ich so leben, wie es dir gefällt. Allein kann ich das nicht. Ich brauche den Heiligen Geist, so wie ihn damals die Jünger gebraucht haben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.